Wenn sich die Führung ändert, ändern sich auch die Mitarbeitenden. Und das heißt nicht nur, und jeder macht diese Veränderung mit. Das heißt, eine Veränderung kann auch mal sein, jemand geht, weil es einfach nicht zueinander passt. In 15 Jahren kann ich froh sein, wenn ich noch einen Versicherungsmakler, eine Versicherungsmaklerin finde, die Zeit für mich hat. Da wird sich der Markt extrem wandeln, weshalb der Beruf aber natürlich auch umso attraktiver wird. Bin mir aber ziemlich sicher, dass andere auch mehr Geld geboten haben als wir, aber er suchte einfach jemanden, mit dem er auch weitermachen kann, ne? Also wo es auch passt, was eben nicht so ein Riesenunternehmen ist, sondern wo man noch wirklich zusammen weitermacht.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Meine heutige Gästin hat mit 26 Jahren die Geschäftsführung eines Versicherungsunternehmens übernommen. Sie führt heute die Hans John Versicherungsmakler GmbH, eine der führenden Spezialisten für Vermögensschadenshaftpflichtversicherung in Deutschland. Das ist ein sehr langes Wort.
Ja.
Genau, ihr habt ungefähr so 12.000 Kunden, eigene Konzepte mit den großen Versicherern. Ein Büro in Hamburg und eins in Lohne. Ihr müsst gleich nochmal sagen, wo Lohne ist.
Sehr gerne.
Und 2025 habt ihr mit der CONAF Consulting euren ersten strategischen Zukauf gemacht. Und ich würde sagen, du stehst für eine Frage, die sich viele Bypreneure stellen sollten, bevor sie einen Dienstleister kaufen. Was kaufe ich eigentlich und was passiert mit dem Vertrauen der Kunden, wenn der Inhaber wechselt? Franziska, willkommen im Bypreneur Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, da sein zu dürfen.
Sehr schön. War das vollständig, deine Vorstellung, oder haben sich inzwischen die Kundenanzahlen verdoppelt oder vergrößert oder verändert?
Also tatsächlich vergrößert, ja. Ich würde sagen, wir sind jetzt über 15.000 Kunden durch die dazugekommenen Unternehmungen. Aber ansonsten, ob das jetzt 12 oder 15 sind, ich glaube, das macht jetzt auch nicht mehr so den Riesenunterschied. Von daher alles fein.
Das Geschäft läuft also. Ja,
das
sehr
Geschäft
gut.
Läuft, ja.
Sehr gut. Lass uns doch mal in die Schnellfragerunde starten. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Und zwar, würdest du eher kaufen oder selber aufbauen?
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen darauf an, was. Aktuell würde ich denken, eher kaufen, weil es am Markt einfach so viele stabile Unternehmungen gibt. Und ich bin nicht so die Supervisionärin. Also ich glaube nicht, dass ich diejenige wäre, die in der Gründung an der richtigen Stelle ist, sondern ich bin tatsächlich eher PMO-Seite. Und damit meine ich Post-Merger-Integration. Das ist voll meins. Also aufräumen, sortieren, Prozesse in Strukturen bringen, die komplett durcheinander sind. Da fühle ich mich total wohl. Von daher würde ich tatsächlich sagen, eher kaufen.
Okay. Dann erledigt sich fast die nächste Frage, weil das war so Bestand, Waren oder Wachstum?
Zum einen erstmal Bestand, Waren, um erstmal aufzuräumen. Also ich glaube, dass man, ich weiß, es gibt die ganz großen Visionäre, diejenigen, die so Riesensachen aufbauen, die auch ganz viel ins starke Risiko gehen, die ganz viel sagen, komm, jetzt machen wir erstmal und dann lass uns danach mal überlegen, ob wir das irgendwie dann noch in klare Strukturen bringen. Und ich glaube, da gibt es dann einige, die sehr groß geworden sind damit, aber eben auch ganz viele, die auf dem Weg gescheitert sind, und dazu bin ich viel zu schissig. Also ich wäre schon eher diejenige, die langsam, ordentlich, schön mit Prozessen und Strukturen aufgeräumt, dass ich weiß, wo was passiert. Das ist sicherlich ein Wachstumshinderer, aber das lässt mich ruhiger schlafen.
Was wiegt schwerer zwischen dir und deinen Kunden, die Beziehung oder eher sozusagen Digitalisierung und Effizienz?
Ich würde sagen, das eine unterstützt das andere. Also die Beziehung zwischen mir und meinen Kundinnen und Kunden ist überhaupt kein Thema, weil ich selbst so gut wie gar nicht in der Kundenberatung unterwegs bin. Die Beziehung zwischen unserem Unternehmen und den Kundinnen und Kunden, die ist sicherlich schon ein Thema, weil der Name in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, eine Marke ist einfach. Aber das kann sie auch nur so lange sein, wie die Arbeit gut ist. Und die kann nur dann gut sein, wenn wir unseren Job auch richtig machen. Und zwar nicht nur erzählen, dass wir es gut machen, sondern dass es tatsächlich auch klappt. Gerade bei der, wenn man so eine große Anzahl von Kundinnen und Kunden im gleichen Metier hat, dann muss es auch funktionieren. Weil sonst eine kleine Stellschraube ganz schön viel durcheinander bringen kann, weil das ja gleich extrem multipliziert wird. Ne? Wenn ein Versicherer irgendetwas tut und wir sind nicht gut vorbereitet, dann kann es das ganz schön aus dem Konzept bringen. Von daher Ja.
Mhm. Ja, gut. Familienunternehmen oder Investor als Eigentümer?
Beides geht. Ich will das Investorenkonstrukt auf keinen Fall schlecht reden. Jetzt bin ich selbst in einem Familienunternehmen unterwegs und zwar in einem, was ich auch wirklich noch so nennen kann, weil wir haben, mein Bruder ist Geschäftsführer bei der Firma, die meine Eltern aufgebaut haben. Ich bin jetzt Geschäftsführerin im Unternehmen, was mein Vater oder meine Eltern übernommen haben. Wir tauschen uns extrem viel untereinander aus und haben natürlich auch Qualitäten oder ich sag mal Ziele, die anders sind als das Ziel der Investoren. Also unser Ziel ist sehr nachhaltig geprägt. Das hat sich ein bisschen geändert in den letzten Jahren, weil auch in der Versicherungsbranche dieses Investorenthema überhaupt in den letzten Jahren erst gekommen ist. Also was wir in vielen Branchen schon länger kennen, dass Investoren tatsächlich Unternehmen übernehmen, die keinen Nachfolger haben, die also ja keine Zukunft sozusagen aufgebaut haben. Das kennen wir so von vorher noch gar nicht. Also die großen Maklerhäuser, die waren tatsächlich oft Familienunternehmer. Das ist jetzt aber extrem gekommen und ich kann da auch Positives sehen. Also ich kann das schon verstehen, dass man mit dem Kapital, was da reinkommt, natürlich für die Kundinnen und Kunden auch echt was Gutes schaffen kann. Unser Modell ist aktuell anders. Ich will aber auch nicht sagen, dass das in 20 Jahren immer noch so ist. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ich würde auf keinen Fall niemals unser Familienunternehmen verkaufen. Das nicht. Aber gerade haben wir einfach, genieße ich das so, wie es ist, dass wir uns untereinander austauschen können, dass wir eben nicht den Druck haben, irgendwelche Zahlen zu präsentieren. Mhm. Irgendwelche EBIT-Margen, EBITDA-Margen zu kreieren, sondern das so machen können, dass wir auch sagen, naja, das, was ich jetzt mache, das wird sich in 10 Jahren rentieren. Und das muss ich nicht in 2 Jahren rentieren. Ja. Das mag ich ganz gerne.
Hm? Sehr gut. Wer entscheidet mutiger? Die Franziska von heute oder die Franziska nach der Übernahme?
Auf jeden Fall von heute. Also nach der Übernahme waren viele Situationen, haben mich an den Rand meiner psychologischen Belastbarkeit an den Rand meiner Resilienz gebracht. Sei es ein wichtiger Mitarbeiter, kündigt an, er würde sich doch gerne nochmal am Markt umschauen. Er ist jetzt schon so viele Jahre bei uns, ob es nicht doch nochmal was anderes gibt. Sei es irgendein Mitbewerber tritt plötzlich auf den Markt und meint, unser Geschäftsmodell übernehmen zu müssen. Das hat mich vor 5 Jahren deutlich mehr aus der Bahn geworfen, als es heute der Fall ist. Also heute bin ich da total entspannt und denke mir, das haben wir alles schon geschafft, das werden wir auch demnächst schaffen. Von daher entscheide ich auch auf jeden Fall viel mutiger als noch vor 5 Jahren.
Sehr schön. Lass uns da doch mal einsteigen. Also hol uns doch mal ab, wie war das, also mit 26 in die Geschäftsführung einzutreten? Das hört sich erstmal sozusagen sehr, sehr früh und sozusagen so ein bisschen in jungen Jahren an. Wie war das damals? Wie kam dieser Übergangsprozess und was hast du auch vorgefunden eigentlich für den Betrieb?
Ja, das hört sich nicht nur früh an, das ist auch sehr früh.
Ja.
Deswegen haben wir da auch lange drüber nachgedacht. Also ursprünglich war damals die Überlegung, wie geht's weiter mit dem Büro in Hamburg oder mit dem Unternehmen. Mein Vater wollte sich aus der Operativen zurückziehen. Es sollte also jemand gefunden werden, der seine Rolle so ein bisschen da einnimmt. Ich war damals in der gleichen fachlichen Sparte unterwegs, also in der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung beim Versicherer, beim Konzern. Und wir sind in die Gespräche eingestiegen, will ich das irgendwann mal machen? Also möchte ich irgendwann mal da rein? Wenn ja, will ich dann jetzt mitentscheiden, wer diese Rolle übernimmt, dass ich mit demjenigen, derjenigen später gut klarkomme und so weiter und so fort. So springen die Gespräche eigentlich an. Aus heutiger Sicht glaube ich, dass mein Vater mich damals schon überreden wollte, aber das ein bisschen vorsichtig formuliert hat. Und wir haben dann überlegt, ja, warum denn eigentlich nicht jetzt? Ich war, wie du sagst, sehr jung, ich war ungebunden, ich hatte keine Kinder. Ich habe damals in München gewohnt, aber war da auch überhaupt nicht fest. Also ich war zwar verheiratet, aber mein Mann und ich waren beide flexibel im Denken, im Örtlichen. Ich war schon damals, ich sag mal, nicht so das stille Mäuschen. Also nennen wir es vielleicht mal so. Ich war damals im Führungskräfteprozess beim Konzern schon angedacht, hatte also auch schon die ersten Seminare besucht. Und es war so ein, komm, let's try. Ne, lass uns versuchen. Ich habe die Zeit, ich habe die Muße, ich habe die Lust, das zu versuchen. Und wenn es nicht klappt, egal, dann kann ich ja nochmal wieder zurück.
In den Konzern geht immer wieder zurück.
Also die nehmen, wenn du einigermaßen gut bist, die nehmen dich schon wieder zurück. Und ja, der Anfang war an der einen oder anderen Stelle schwierig, aber ich war ja fachlich gut in dem, was meine Mitarbeitenden gemacht haben. Ich glaube, es wäre schwerer gewesen, wenn ich auch noch aus einer Fachfremde gekommen wäre, wenn ich also keine Ahnung von Vermögensschadenhaftigkeit gehabt hätte. Aber die hatte ich damals und die hatte ich im Zweifel auch mehr als viele bei uns im Unternehmen sie hatten. Und das hat mir natürlich den Start enorm erleichtert, weil es gab schon die ein oder andere Stimme. Es wurde dann so hinterm Rücken. Irgendwann kam es dann zu mir durch. Jetzt kommt die Tochter von, was will die hier so jung und was kann die eigentlich? Und jetzt von der lasse ich mir gar nichts sagen und so weiter und so fort. Und das führte natürlich auch im Unternehmen zu einem Prozess, der sicherlich auch einige Zeit gedauert hat und der auch total normal ist. Wenn sich die Führung ändert, ändern sich auch die Mitarbeitenden. Und das heißt nicht nur, und jeder macht diese Veränderung mit. Das heißt, eine Veränderung kann auch mal sein, jemand geht, weil es einfach nicht zueinander passt. Und da gab es sicherlich auch den einen oder anderen, der mir da sofort einfällt, wo ich ganz genau weiß, dass der gegangen ist, weil oder gegangen wurde, je nachdem, weil es einfach nicht gepasst hat. Und das ist auch nichts Schlimmes, ist auch völlig fein. Und das hat sich ein bisschen einruckeln müssen, aber das war nie böse, das war nie negativ, sondern es ist klar, wenn man irgendwo hinkommt, dass man dem dort erstmal so ein bisschen den eigenen Stempel aufdrückt und dazu gehört auch ein bisschen Umstrukturierung.
Ja.
Aber es ging.
Haben deine Eltern dich sozusagen frühzeitig auf diese Karriere quasi vorbereitet, bei der Auswahl des Studiums oder Auswahl der Ausbildung irgendwie Einfluss genommen?
Also ich würde sogar noch viel früher anfangen. Meine Eltern haben mich sehr früh vorbereitet darauf, dass ich irgendwann mal in eine Führungsposition, Unternehmerin, was auch immer werden möchte.
Oder haben sie als statt Kinderbücher haben sie sozusagen aus Versicherungspolicen vorgelesen, oder?
Ganz schlimm war es nicht. Nein, ich würde da eher andere Skills in den Vordergrund stellen. Also ich habe früh Musicals gespielt. Ich wurde immer auf eine Bühne gestellt. Natürlich wurde ich nicht gezwungen, aber ich war bei vielen Aufführungen immer dabei. Ich wurde früh vorbereitet, vor vielen Menschen zu sprechen, ohne dabei gleich mir in die Hose zu machen. Also eher so diese Skills. Und natürlich, und das glaube ich, ist auch noch ein ganz großes Thema. Meine Mutter ist auch Geschäftsführerin eines Versicherungsmaklerunternehmens. Das heißt, ich hatte viele Vorbilder. Auch als junge Frau kannst du das machen. Ja. Und das ist überhaupt kein Problem. Also viele Frauen bei uns in der Familie waren immer berufstätig. Und zwar durchgehend. Und das ist im Westen ja damals nicht so ein Thema, also nicht normal gewesen. Von daher war die Vorbereitung eher das. Natürlich dieses Versicherungstechnische kam durch die Gespräche beim Abendbrottisch, habe ich das schon alles mitgekriegt. Ne? Ich wusste ganz viel. Ich wollte eigentlich Notarin werden. Da meine Eltern mich jetzt nicht unterdrückt, sage ich mal, in diesem Wunsch, aber mir wurden viele Dinge offenbart, Studiengänge offenbart, die es bei Versicherern gab. Dann kamen mal Vorstände von Versicherern zu uns an den Kaffeetisch und haben mir erzählt, was ist bei denen so für Karriere möglich. So schon, natürlich.
Okay. Ja, also ich finde das ja spannend, wie man als Unternehmensinhaber sieht man ja schon so ein bisschen so der Realität ab und zu im geheimen Kämmerchen vielleicht nur ins Auge, dass man selber das auch nicht ewig machen kann. Und wenn dann natürlich sozusagen eine nächste Generation ranwächst, also muss ja gar nicht so der aktive Part sein, dass man sagt so, ne, ich will aber, dass du das machst, aber so, dass so irgendwie das so weitergegeben wird. Ich glaube, das passiert ja einfach durchaus. Hast du irgendwann einen Moment gehabt, in dem du gedacht hattest, das wird eine größere Aufgabe als erwartet?
Eigentlich nicht, weil ich es ja von Kindesbeinen an kannte, das Unternehmertum und was es bedeutet und dass es auch mal schwierige Phasen gibt und dass man manchmal auch mal die Zähne zusammenbeißen muss und dass man nicht jeden Tag sagt, wow, das ist aber mein Traumjob, den ich hier gerade mache, sondern dass es auch wirklich mal Phasen gibt, wo man denkt, ach, so ein Angestelltenverhältnis wäre irgendwie doch auch ganz cool, ne? So Wochenende und Feierabend und dann ist der Kopf auch irgendwie ein bisschen freier für alles und mal Urlaub richtig, ohne ständig gucken zu müssen. Die Gedanken habe ich immer mal wieder, aber wenn man dann genauer drüber nachdenkt, dann weiß man eigentlich doch wieder, wofür man es macht und warum man es so macht. Also nee, glaube ich nicht, dass es das jemals gab.
Der beste Deal des Tages. Folgt dem Podcast und hinterlass uns gerne eine Bewertung. Du zahlst dafür keinen Kaufpreis und hast einen wöchentlichen Return on Invest. Mit deinem Abo kann ich noch mehr spannende Unternehmer vor das Mikrofon holen. Danke dir und weiter geht's mit der Folge. Lass uns so ein bisschen in eine Art Deep Dive mal eintauchen. Und zwar, Was kauft man eigentlich, wenn man einen Versicherungsmakler kauft? Und lass das uns doch mal so ein bisschen auseinanderdröseln und sezieren, weil das würde mich so ein bisschen interessieren. Jetzt kannst du ja quasi aus, wenn ich das richtig verstehe, aus zwei Blickwinkeln gucken. Zum einen sozusagen Generationsübergang zwischen dir und deinem Vater. Warum?
Ja.
Und aber ihr habt sozusagen einen zweiten Versicherungsmakler quasi nochmal übernommen. Das heißt, aus beiden Perspektiven kannst du natürlich mit an den Tisch bringen. Also wenn ich jetzt einen Versicherungsmakler kaufen möchte, wahrscheinlich könnte ich das noch nicht mehr, weil es bestimmt irgendwelche Regularien gibt. was kaufe ich da konkret eigentlich und was sind diese Bestandteile?
Also wir unterscheiden da, und das ist ganz interessant, ich habe beides gemacht, was ich gleich sage, wir unterscheiden wie in einem normalen Deal zwischen Asset und Share Deal. Es gibt es beides. Also ich kann sowohl einen Versicherungsbestand, das ist dann das Asset, kaufen. Das habe ich gemacht. Man kann aber auch ein Unternehmen kaufen im ganz normalen Share Deal. Bei mir war es eine GmbH und Co. KG, also das habe ich auch gemacht. Inhalte sind zum einen, also können unterschiedlicher Natur sein. Der größte Batzen, sag ich mal, ist der Bestand, der Versicherungsbestand. Was kaufe ich da? Nehmen wir mal das ganz typische Beispiel. Ich habe als Versicherungsmakler, betreue ich Kunden, die haben bei mir oder entweder bei mir selbst Verträge abgeschlossen, bei der Allianz, bei der Ergo, wie man das kennt, oder ich habe die irgendwann mal in meine Betreuung übernommen. Dann ist das typische Modell, was wir noch in der Versicherungsbranche haben, das Provisionsmodell. Das heißt, Der Kunde zahlt 100 Euro für seine Hausratversicherung an den Versicherer und davon gehen x Prozent, ich sage jetzt mal 20 Euro, 25 Euro, es unterscheidet sich so ein bisschen, an den Versicherungsmakler im Jahr. Und das ist eine wiederkehrende jährliche Kortageprovision, wie man es auch immer nennen möchte. Jetzt weiß ich nicht, wie oft du schon deine Hausratversicherung überprüft hast, aber das ist ein relativ planbarer Umsatz, weil die wenigsten Kunden, und da spreche ich jetzt vor allem von Privatkunden, ständig ihre Police wechseln. Es gibt natürlich die, ich sag mal, Check24-Jünger, die jedes Jahr da reingehen und das vergleichen, aber das ist auch nicht so der Zielkunde eines Maklers. Ne? Maklerinnen und Makler wollen gerne ihre Kunden ganzheitlich betreuen, haben Konzepte dahinter, wissen eben, dass nicht nur Prämie und Inhalt wichtig, sondern auch mit wem funktioniert es im Schadenfall. Ne? Das kann dir ein Online-Vergleicher niemals sagen, sondern das weiß dein Makler, mit wem funktioniert es. So, das heißt, ich habe dann x Kunden, die dann so und so viel Prämie bezahlen und davon bekomme ich so und so viel Kortage. Und diese Kunden, die kann ich eben kaufen oder die Verträge besser. Das ist das, was ich kaufe. Das ist sozusagen das Asset dahinter und der planbare Umsatz, den ich dann jedes Jahr vom Versicherer bekomme. Das ist so der große Batzen. Das ist auch das, was ich typischerweise im Asset-Deal übernehme. Also diesen planbaren Umsatz. Da gibt's dann natürlich jedes Jahr ein bisschen Abrieb. Jetzt kommt's auch so ein bisschen darauf an, was ist das für ein Kundenbestand? Ist das jetzt zum Beispiel ein hochspezialisierter Gewerbekunde? Und die Gewerbetreibenden sind es gewohnt, mit dem Inhaber persönlich immer in Kontakt zu sein. Und da habe ich das gleiche Problem wie bei allen anderen Deals auch. Sobald wir da diese persönliche Bindung haben, ist das natürlich viel weniger wert, weil sehr wahrscheinlich ist, dass die Kunden sich dann vielleicht jemanden neuen suchen. Das ist bei Privatkunden weniger ein Thema. Ne? Da ist so, die Masse kümmert sich halt sehr selten um Versicherung. Das ist gut wie schlecht.
Ja.
Jetzt gibt es aber natürlich auch die Fälle, wo mich gerade ein Unternehmen interessiert, weil die tolle Mitarbeitenden haben. Also es ist jetzt nicht so, dass Spezialisten für Versicherungen am freien Markt komplett verfügbar sind. Also die wenigsten jungen Leute sagen leider, super sexy Job, ich will unbedingt Versicherungen machen in meinem Leben. Ne? Das war früher noch so eine sichere Bank. Aber jetzt, wo ich ja heute Social Media Manager und morgen wendelt sich gerade ein bisschen, aber wo das eben lange Thema war, war es jetzt nicht so, dass wir uns über Nachwuchs hier ereifern konnten ohne Ende. Das heißt, da tolle Mitarbeitende zu übernehmen, die das, die Ahnung haben, die Wissen haben, das ist schon auch ein Thema. Und dann gibt's aber natürlich auch die ganzen anderen Themen, die man aus anderen Branchen kennt, ne? Irgendeine tolle Technologie, die dahinter steht, ein IT-System, was aufgebaut wurde. Das mit KI jetzt ständig im Wandel, alles, was vor einem Jahr noch super toll war, ist jetzt vielleicht nicht mehr so gut. Oder irgendwelche Zugänge zum Markt. Also um mal ein Beispiel zu nehmen, ich bekomme ja auch ständig Übernahmeangebote. Und da ist unser Bestand sicherlich interessant. Aber ich glaube, interessant ist vor allem, dass die meisten unserer Kunden Versicherungsmakler sind. das ist jetzt ein bisschen super speziell, aber die meisten unserer Kundinnen und Kunden sind selbst Versicherungsmakler und haben ihre eigene Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bei uns. Das ist natürlich ein Zugang in den Markt. Also alleine unser Verteiler, der dahinter steht, der ist für super viele interessant. Deswegen, ich glaube, dass auch das durchaus was ist, was interessant wäre zu kaufen. Und somit ist es eigentlich wie in jeder Branche.
Warum versichern die sich nicht alle selbst?
Gute Frage jetzt. Ich versuche das mal zu beantworten, ohne zu viel Werbung zu uns für uns zu machen.
Also wenn ich Landwirt bin, ja, dann gehe ich natürlich auch zum Supermarkt und muss mir Lebensmittel kaufen. Das ist mir irgendwie so klar. Ja. Habe aber natürlich einen gewissen Teil an Selbstversorgung. Aber jetzt könnte man ja sagen, so, ich bin Landwirt, ich kann mir eigentlich alles selber anbauen. Mhm. Wenn ich jetzt Versicherungsmakler bin, müsste ich ja eigentlich die Idee haben, ich kann mich selber versichern.
Ja, das ist, also tatsächlich ist das grundsätzlich so. Nur ist die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung echt eine sehr besondere Sparte. Ich versichere keine Sache, sondern irgendwie eine Beratung, ne? Das heißt, es ist alles sehr juristisch, was wir hier bei uns machen. Also deswegen habe ich auch sehr viele Juristen bei mir angestellt. Vor allem im Schadenfall ist natürlich das Riesenthema, dass wenn ein Kunde den Makler in Anspruch nimmt und der Makler sich dann versucht, selbst zu verteidigen in so einer juristischen, das ist alles nicht das Gute. Und es ist auch das Thema Einkaufsgemeinschaft. Also wir haben natürlich durch diese vielen Maklerinnen und Makler, die über uns versichert sind, bei den Versicherern ganz andere Konditionen, als wenn die da selber hingehen würden. Also jemand, der bei Allianz, R&V, Ergo, wo auch immer angebunden ist und da hingeht und sagt, ich würde jetzt gerne meine Vermögensschadenhaftpflicht bei euch machen, der kriegt auf jeden Fall schlechtere Bedingungen und schlechtere Tarife, als wenn er das über uns macht, weil wir einfach diese große Marktmacht haben durch die Einkaufsgemeinschaft, die dahinter steht.
Ja, genau. Okay. Ja. Und dann, du hattest ganz am Anfang schon genickt, also ich als Tim, ich könnte mir jetzt eben nicht so einen Maklerbetrieb einfach kaufen, Versicherungsmakler, weil ich bräuchte entsprechende Zulassungen. Das heißt so ein bisschen dieses Buy and Build, ich kaufe mir in ganz Deutschland Versicherungsmakleragenturen zusammen, geht dann nur, wenn wir sozusagen wenn die entsprechende Zulassung da ist.
Nein, also erstmal müssen wir an der einen Stelle unterscheiden, du hast jetzt gerade gesagt, Versicherungsmakleragenturen. Mhm. Und das ist ein Bild, was wir in Deutschland noch nicht ganz klar haben. Wir müssen unterscheiden zwischen Versicherungsmaklern und Agenturen. Ah. Agenturen sind, also wir nennen Agenturen Ausschließlichkeitsvertreter. Das sind die, die man von der Straße oft kennt, so ein Allianzbüro, ein LVM-Büro, ja. Provinzialbüro. Das sind keine Versicherungsmakler. Das sind Agenturisten. Das heißt, wir unterscheiden hier zwischen Handelsvertretern, 84er HGB oder freien Maklern, 93er HGB. Die Agenturen, denen gehört der Bestand nicht wirklich. Den kann man also auch nicht verkaufen. Wenn die in Rente gehen, kriegen die eine Abschlagszahlung, aber sie können ihren Bestand nicht verkaufen. Ein Makler kann seinen Bestand verkaufen. So, wenn wir jetzt aber über Makler sprechen, dann kann man das schon machen, dieses Buy and Build. Das passiert in Deutschland auch gerade im ganz, ganz großen Stil. Also das, was wir hier machen, dass sich da ein Asset Deal, ein Share Deal, das ist wirklich... ganz wenig. Es passiert im großen Stil, weil ich kann diese Zulassung auch auf jemanden übertragen. Also ich muss einfach jemanden haben. Ja. Es ist nicht wie bei Anwälten, Steuerberatern, dass ich nicht Inhaber eines Maklers sein darf, wenn ich die Zulassung nicht habe. Das ist so nicht. Aber es muss jemand da sein, entweder der Geschäftsführer oder irgendein leitender Mitarbeitender, der diese Zulassung hat.
Ich jetzt so anfange, dann gucke ich mir sozusagen eure wiederkehrenden Umsätze an. Das heißt, das hört sich ja sozusagen wie ein bisschen das Modell an, wovon jeder junge Tech-Unternehmer ja träumt, wiederkehrende Umsätze, Software as a Service, Abo-Modell. Wie rechne ich das hoch? Also es ist sozusagen, wo komme ich denn quasi raus, wenn ich jetzt sage, ich habe so und so viel Umsatz? Funktioniert es dann sozusagen, dass ich das mit einem stinknormalen Multiple dann hochrechne und sage, alles klar, sehr planbarer Umsatz, das heißt, wir haben ein Multiple von, was könnte ein Multiple von so einem Makler-Büro sein?
Das ist von bis. Ja. Das kommt, also da muss man tatsächlich relativ tief reingehen. Ich nehme mal ein Beispiel. Jetzt geht ein Makler in Rente, der ist 65, dann sind im Zweifel seine Kunden auch alle 65. Wenn er jetzt einen großen Bestand an Berufs- und Fähigkeitsversicherungen hat, dann ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Bestand nicht mehr allzu lange läuft, weil seine Kunden im Zweifel demnächst in Rente gehen oder kurz da, also ne, also die Berufsunfähigkeitsversicherung wird endlich sein. Ja. Da kann ich jetzt sagen, okay, ich nehme ja aber den Bestand und die kriegen alle von mir eine Sterbegeldpolice. Ne? Also es gibt dann schon eine Denkweise, wie man damit umgehen kann. Aber man muss schon gucken, was ist das für ein Bestand. Wenn ich jetzt einen, ich sag mal, Kleingewerbebestand habe im Sachbereich, also viele kleine Gewerbeunternehmen, die im Zweifel auch nicht jährlich mit dem Makler Kontakt haben, weil es einfach so ein bisschen so ähnlich wie ein Privatkunde, aber eben ein bisschen professioneller ist. Von einem mittelalten Makler ist der zum Beispiel sehr viel wert im Zweifel. Mhm. Wenn ich jetzt ein Maklerunternehmen habe, was ausschließlich Kfz-Versicherung macht, also Autos versichern, dann ist das im Zweifel, kann der mir fast Geld bezahlen, dass ich ihm das abnehme, weil Kfz-Geschäft extrem anstrengend ist. Man verdient super wenig Geld damit und die Kunden, viele Kunden rufen jährlich an, weil jährlich werden ja die Prämien teurer. Und machen super viel Aufwand. Ich habe ganz viele Schäden für ganz wenig Rendite. Also es gibt wirklich Geschäft, man sagt ja immer, der böse Makler, der so viele Provisionen kassiert. Also wenn ein Makler dir eine Kfz-Versicherung, deine Kfz-Versicherung betreut, kannst du ihm auf Knien danken, dass er das tut, okay, weil damit verdient er mit Sicherheit kein Geld. So muss man da rangehen. Und so gibt es manchmal tatsächlich Bestände, die für einen Faktor 1 Umsatz in Inhaber wechseln, wo man eigentlich sagt, okay, krass, ein Jahresumsatz ist ja gar nicht mal so viel, aber das ist nun mal so. Und dann gibt es eben aber auch Bestände, wo man Faktor 5 bezahlt wird oder vielleicht auch höher, wenn es super speziell ist, alles toll digitalisiert, automatisiert, genau reinpasst in das Unternehmen, was übernimmt, kann das auch mal höher sein. Bei Unternehmen kommt es natürlich so ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wo wirklich nur der Inhaber drin ist, dann gebe ich vielleicht auch trotz Share-Deals auf den Umsatzfaktor. Aber ansonsten habe ich ganz normale EBITDA-Faktoren, die in alle Richtungen sein können. Ne? Ist natürlich auch so ein bisschen die Story, die ich erzähle. Was steckt dahinter? Wie kann das noch weiterentwickelt werden? Wie man das aus allen Branchen kennt eigentlich.
Ja. Und auch da, genau wie du sagst, wahrscheinlich, also das ist jetzt ja wahrscheinlich das, was wir am Anfang hatten, das Thema Vertrauen. Also wir verkaufen ja quasi so ein bisschen, oder ihr habt ja quasi eben auch diese persönliche Beziehung zum Kunden. Was passiert denn eigentlich, wenn der Unternehmer übergibt und wie verändert sich quasi dann das Vertrauensverhältnis zum Kunden? Das macht es natürlich entweder leichter oder schwerer, so einen Bestand dann eigentlich zu übernehmen. Genau, also das heißt, und das war ja sozusagen in eurem Fall, also du heißt ja jetzt auch nicht Hans John oder John, wie wird's richtig?
John,
okay, alles klar. Das ist dein Vater. Oder
Da
werden Namen über Generationen weitergegeben?
Ja, nee, also Hans John, genau, der hat das Unternehmen mal gegründet und hat das Unternehmen dann irgendwann mal verkauft an ein anderes Unternehmen. Dieses andere Unternehmen hat nicht ganz so koscher gearbeitet und das hat dann irgendwann auch die Staatsanwaltschaft gemerkt. Und das war aber zum Glück schon kurz nach dem Verkauf. Also die Muttergesellschaft praktisch, die ist dann in die Insolvenz gegangen, halbes Jahr nach dem Verkauf des Unternehmens an diese Gesellschaft. Und die damaligen Geschäftsführer, die haben dann meinen Vater mit auf den Plan gerufen und haben gesagt, Hilfe, Hilfe, wir brauchen hier, wir müssen da raus, ne? Wir müssen schnell aus dieser Insolvenzmasse raus. Und so ist das Unternehmen dann in unseren Familienbesitz gekommen und passte dann einfach ganz gut. Das war wirklich großer Zufall.
Gute Unternehmer lösen ihre Probleme nicht allein. Und genau dafür haben wir die Bipreneur Community entwickelt. Dort findest du Ressourcen für Searcher und Operator, exklusiven Content, der nur dort veröffentlicht wird, und du findest vertrauensvollen Austausch mit anderen Unternehmern in der Nachfolge. Wenn du also nicht allein sein willst in deiner Suche nach einem Betrieb zur Übernahme, komm gerne in die Community. Den Link findest du unten in den Shownotes oder unter bipreneur.de. Danke dir und weiter geht's mit der Folge. Das heißt aber, das Vertrauensverhältnis ist so stark, dass auch ihr bisher gesagt habt, der Name bleibt, wie er ist. Wir fangen auch nicht an, sozusagen den mal zu modernisieren und zu sagen, machen
also
was Neues.
Das ist eine Diskussion, die wir sehr, sehr häufig führen, die auch tatsächlich, auf die ich häufig angesprochen werde, auch von Leuten aus der Branche. Mensch, Hans John, naja, seid ihr ja nicht mehr, ne? Und Hans John war jetzt auch keine unumstrittene Persönlichkeit in der Branche, aber es ist doch trotzdem irgendwo ein Markenname geworden. Jetzt muss man dazu sagen, Hans John ist letztes Jahr verstorben, also der echte Hans John. Das heißt, das ist jetzt auch eine Situation, wo man nicht sagt, so, jetzt ist er unter der Erde, lass uns jetzt endlich mal den Namen ändern. Ne? Also wir lassen da mal noch ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann werden wir diese Diskussion sicherlich noch 10, 15, 20 Mal führen und irgendwann, ich habe schon überlegt, vielleicht machen wir es wie Hans Grohe, so klein und zusammen oder mal gucken. Wir treten so ein bisschen unter dem Markennamen Haftpflichtexperten auf. Also meine E-Mail-Adresse ist auch als Haftpflichtexperten, unsere Internetseite ist so, unser Social-Media-Auftritt ist so, jetzt ist aber Haftpflichtexperten auch nicht unbedingt das Wort, was so super leicht über die Lippen geht, was man toll auf Giveaways schreiben kann. Mal gucken. Also es ist eine Never-Ending-Diskussion bei uns, ja.
Ja, da kann ich sozusagen aus Erfahrung sprechen. Ich habe, meine vorige Firma war, wir haben Software für Bestattungsmaterial gebaut, also auch eine sehr, sehr spezielle Nische. Und da werden natürlich auch sozusagen die Namen der Bestattungsinstitute ja auch über Generationen weitergetragen, obwohl der Inhaber inzwischen irgendwie wirklich einfach ganz anders heißt. Aber ja, ist eine ähnliche, eine vertrauensvolle Branche, kann man sagen. Und dementsprechend herausfordernd da in der Namensgebung quasi. Ja. Wenn so ein Betrieb quasi jetzt übergeht, jetzt in eurem Fall war es ja quasi von der einen Generation in die nächste, aber vielleicht auch aus dem zweiten Deal nochmal, hast du da mit einem Abschlag gerechnet, dass du gesagt hast, so ist klar, irgendwie so 10-15% werden definitiv wechseln oder werden sozusagen nicht mitgehen, also oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, muss man so ein bisschen differenzieren, weil die Übergabe von meinem Vater an mich war ja jetzt nicht so ein krasser Wechsel. Mein Vater war vorher bei den Kunden überhaupt nicht präsent, sondern nur im Unternehmen. Also ich habe praktisch das Innere übernommen. Von daher, da war mit gar keinem Abrieb oder irgendwas zu rechnen. Jetzt die zwei Übernahmen, die wir jetzt gemacht haben, das muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Der Share-Deal, den wir gemacht haben, das war praktisch ein Mitbewerber. Also da gab es schon ein bisschen Diskussion im Markt. Das war in der Presse zu lesen. Das war sehr öffentlich. Das wurde durchaus von dem einen oder anderen diskutiert. Da ist es aber üblich in der Versicherungsbranche, dass man sagt, die Kunden, die mitgehen, für die wird der Kaufpreis bezahlt und nicht für alle Kunden. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, zumindest in einem Asset-Deal-Bereich oder wenn man einen Asset-Deal angelehnten Share-Deal macht. Ne? Also das kommt ja immer darauf an, das meine ich jetzt mit diesem Umsatz auch im Share-Deal, mit dem Umsatzfaktor, ist was anderes, als wenn man einen EBITDA-Faktor macht. So, und von daher, ich hatte mit mehr gerechnet. Ich hatte damit gerechnet, dass mehr nicht mit rüberkommen, als es tatsächlich nachher der Fall war. Also ich habe gerade die zweite Kaufpreisrate gezahlt, die deutlich höher ausgefallen ist als von mir und von uns allen erwartet, weil wir eigentlich gedacht haben, es wird diesen Abrieb geben. Zumal wir in dem Fall, was war ein besonderer Fall, eine Zustimmung brauchten der Kunden. Ne? Normalerweise wenn ich einen Share-Deal habe oder auch diesen anderen, ist jetzt werden wir sehr technisch, versicherungstechnisch, egal. Wir haben eine Zustimmung gebraucht und da dachte ich, okay, da werden viele nicht zustimmen. Da haben echt mehr zugestimmt als gedacht. In dem zweiten Deal, den wir jetzt machen, der echte Asset-Deal, da brauchen wir keine Zustimmung, da brauchen wir nur keinen Widerspruch. Und da gibt es eigentlich so gut wie keinen Abrieb. Womit man da aber immer rechnet, ist, dass der Makler, die Maklerin, die man übernimmt, vielleicht nicht ganz so ein gutes Datenthema, also nicht so ganz so eine Datenbasis bei sich hat. Also das ist ein großes Problem in der Versicherungsbranche. Viele kümmern sich um ihre Kunden und sind da auch ganz toll, aber kümmern sich nicht so um die internen Prozesse, weil es eben viele Einzelkämpfer gibt, die einfach nicht die Zeit dazu haben. Und so sind dann Datenqualitäten, teilweise darf man nicht mal von Daten sprechen, sondern von Ordnern, die in irgendwelchen Regalen stehen, dass man nicht so ganz genau weiß, wie hoch ist es denn jetzt eigentlich der Kundenbestand? Wie viele Verträge gibt es denn tatsächlich noch von denen, die hier stehen?
Ja, okay. Und das heißt, wenn ihr jetzt so einen Betrieb übernehmt, was sind dann so die ersten Maßnahmen, weil darum geht es ja dann quasi relativ schnell zu klären, wie ist der Datenbestand und wie gewinnen wir maximal das Vertrauen der ganzen Kunden? Wie sehen so die ersten 30 Tage aus, wenn man dann loslegt? Da werden deine ganze Mannschaft nur auf diesen Bestand gejagt, um alle abzutelefonieren?
Auf gar keinen Fall, nein. Also man versucht genau das Gegenteil. Eher den Ball ein bisschen flach zu halten, nicht so viel Unruhe reinbringen. Weil ehrlich gesagt sind viele Kundinnen und Kunden vor allem froh, wenn nicht so viel passiert bei den Versicherungen, ne? Also ich will nicht ständig mich um meine Hausratversicherung kümmern, sondern ganz im Gegenteil, ich will lieber, dass da nicht so viel Unruhe reinkommt. Jetzt haben wir das bei uns so gemacht, und ich glaube, das ist auch üblich, dass man das macht, dass man erstmal schaut, mit welchen Versicherern hat dieser Makler denn zusammengearbeitet, also Allianz, Ergo, R&V, Württembergische, keine Ahnung, es kennen ja ganz viele diese typischen Versicherer, und die schreibt man an und sagt, gib mir mal eine Liste aller Verträge, die der Makler hier bei dir hat. Ja, also das ist so der typische erste Schritt eigentlich, dass man erstmal wirklich guckt, wie viele Verträge existieren denn tatsächlich. Allein dieser Schritt ist schon eine große Herausforderung, weil es ist jetzt nicht so, dass ich bei einem Versicherer anfrage und sage, hallo, ich habe hier Max Müller GmbH, was haben die für Verträge bei euch? Weil es gibt dann unterschiedliche Nummern, dann hat er nur die eine Nummer, der Makler hat die andere Nummer vergessen, die er dann da noch hat. Dann haben Versicherer verschiedene Gesellschaften, gerade durch auch beim Versichererbereich gab es ja viele Übernahmen. Typisches Beispiel, was man kennt, die Ergo war ja früher Victoria, Hamburg, Mannheimer, was weiß ich nicht, was für Namen dahinter steckten, ist jetzt alles Ergo. Das heißt, ich frage nicht bei der Ergo an, gib mir mal Max Müller GmbH, sondern ich muss irgendwie herausfinden, welche Nummern hat er denn alle? Im Zweifel durch einen Kontoauszug vom Makler. Und das ist schon mal eine Herausforderung, eine ziemlich große Herausforderung. Und dann geht man erstmal hin und versucht die Daten, also so haben wir es gemacht, versucht erstmal eine ordentliche Datenbasis zu schaffen, weil du im zweiten Schritt die Kunden informieren musst. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du dann Kunden anschreibst mit, übrigens, ich bin jetzt dein neuer Makler, und wenn du nicht widersprichst, dann passiert das jetzt, und kriegst eine Antwort, Entschuldigung, aber mein Vater ist vor einem halben Jahr verstorben und das weiß der auch eigentlich, jetzt ziehe ich alle meine anderen Verträge auch ab, was fällt euch eigentlich ein?
Ja.
Und das passiert auch trotz diesem Versuchs immer wieder, aber da muss man ein bisschen mit hingucken.
Das zu sozusagen zu minimieren ist dann quasi erstmal die Aufgabe. Und das hört sich für mich wie so ein riesiges Puzzlespiel an, sozusagen aus den verschiedenen Gesellschaften eigentlich die richtigen Informationen vollständig zusammenzubekommen. Ja.
Und das macht auf der einen Seite Spaß, aber man muss auch ein bisschen Freude daran haben an dieser kleinen Arbeit.
Genau, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen ich wollte schon sagen, masochistisch, dass man sagt, so irgendwie man hat Lust auf.
Ja, aber also ich mag das eigentlich ganz gerne, so ein bisschen in so einen riesen Wirrwarr-Sauhaufen, da reinzukommen.
Okay. Du hast jetzt wahrscheinlich schon ein paar von deinen Beispielen, die du genannt hast, war sozusagen von, heißt die richtig CONAF? Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, genau. Die CONAF.
Was hat dich da bei der Übernahme, was hast du da gelernt oder was kam da nochmal Überraschendes um die Ecke?
Jetzt muss ich so ein bisschen, ich versuche das mal aus beiden Übernahmen. Die andere Übernahme ist übrigens gar nicht so groß im Web zu finden. Der Makler, der an uns verkauft hat, der ist auch immer noch für uns tätig, bei uns tätig. Ich glaube, und das kam für mich ein bisschen überraschender, aber wenn man es jetzt hört, klingt es gar nicht so überraschend. Ich bin durch die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bin ich in einem Bereich unterwegs, der sehr emotionslos ist. Also ich habe hier meine Tätigkeit, ich bin Makler, ich bin Steuerberater, ich bin Rechtsanwalt, das muss ich versichern, und okay, habe ich vermeintlich einen Beratungsfehler begangen, der Kunde nimmt mich jetzt in Anspruch und dagegen muss ich mich verteidigen. Das ist ein relativ emotionsloses Thema. Ich verkaufe mein Lebenswerk, ist aber das genaue Gegenteil. Also die Art und Weise, sein eigenes Unternehmen einzuschätzen, da bin ich ein sehr blauer Mensch, glaube ich. Und zu verstehen, dass nicht alle Menschen so sind, also so zahlengetrieben, sondern sehr vom Bauchgefühl getrieben eher. Ja, also so gefühlt ist das viel mehr wert, als ich denke. Und gefühlt kann ich ja da noch ganz viel rausholen. Und gefühlt habe ich doch Geld auf dem Konto liegen. Aber in der Realität ist das Geld ja auch noch für Steuern, die noch gezahlt werden müssen und sowas, ne? Also das war für mich die größte Herausforderung, glaube ich.
In der Verhandlung quasi mit dem Alteigentümer.
Ja. Also da so ein bisschen mein zahlengetriebenes Ich nach hinten zu drängen und Emotionen zuzulassen und zu sagen, okay, komm, wie kriegen wir das jetzt hier, diese Fakten auf einen gemeinsamen Nenner, ohne dass es doof wird für den anderen, ne? Weil das ist ja immer blöd zu sagen, so, ja, nee, aber das Geld, was da liegt, das gehört dir nicht, ne? Also das ist immer blöd.
Wie kam der Kontakt zustande? Also das war dann scheinbar ein Wettbewerber, der im gleichen Segment sozusagen aktiv ist und der wollte aktiv sozusagen abgeben.
Genau. Also beide Übernahmen waren eine aktive Abgabesituation. Ja. Wir waren auch überhaupt nicht auf der Suche. In dem einen Übernahmefall hat der Übergebende uns direkt angesprochen. Mhm. Also hatte uns angefragt, ob wir das übernehmen wollen würden. Hat dann zwar auch mit ein, zwei, drei anderen nochmal verhandelt, was ja auch sinnvoll ist, einfach mal um so ein bisschen Marktkenntnis und klar, ne. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass andere auch mehr Geld geboten haben als wir. Aber er suchte einfach jemanden, mit dem er auch weitermachen kann, ne? Also wo es auch passt, was eben nicht so ein Riesenunternehmen ist, sondern wo man noch wirklich zusammen weitermacht. Und in dem anderen Fall hat uns ein Unternehmensberater kontaktiert, der denjenigen begleitet hat in dem Prozess. Also ganz typische M&A-Beratung, die aus einer Longlist eine Shortlist gemacht haben, wobei auch da die Kontaktaufnahme jetzt nicht überraschend war, weil es gibt in unserem Bereich jetzt nicht so viele. Also es gab sicherlich den einen oder anderen Interessenten, wo die Übergabe aber sicherlich komplizierter verlaufen wäre. Weil die einfach in dem Bereich nicht tätig sind. Genau.
Okay. Hast du dadurch Blut geleckt? Und jetzt, nee. Also, dass du jetzt sagst so, ah ja, okay, jetzt habe ich zweimal den Prozess gemacht, den kann ich jetzt dann auch mal sechsmal weitermachen.
Nee, muss ich wirklich sagen. Also, nee, weil, also es gab noch einen dritten Prozess, der aber abgebrochen wurde. Und auch den habe ich schon ungern gestartet, weil ich schon nach den ersten beiden gesagt habe, das ist nicht meins. Ne? So dieses, was ich gerade sagte, dieses Emotionale, dieses Übernehmen, dieses, ich übernehme ja auch eigentlich nicht immer nur das, was ich gerne machen möchte, sondern du hast ja immer so ein bisschen Zeit, die du auch mitmachen musst. Also um ein Beispiel zu machen, den Makler, den wir jetzt übernommen haben, der hat hauptsächlich Kanzleien versichert, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, das ist das, was wir tun. Aber anders als wir hat er eben auch deren Privatversicherungen mitgemacht. Kfz-Verträge, das, was ich gerade gesagt habe. Ne?
Ja, okay.
Das heißt, bei uns rufen jetzt Kunden an, ich stehe hier in der Werkstatt, ich muss mal kurz wissen, ob ich eine Werkstattbindung habe oder nicht in meiner Reparatur. Und das ist halt was, das ist sowas von out of Comfort Zone bei uns. Das können unsere Leute schon alles. Die haben das alle mal irgendwann gelernt in der Ausbildung. Aber das ist eben nicht unser tägliches Doing. Und deswegen, ich sag mal so, wenn jetzt jemand kommen würde, der uns anspricht, der sagt, das passt wirklich perfekt zu dem, was wir machen und der wünscht sich, dass wir das, dann würde ich mit Sicherheit nicht sofort ablehnen, sondern würde sagen, okay, lass mal sprechen. Aber es ist definitiv nicht mein neues Lieblingshobby, andere Unternehmen zu übernehmen, weil wir selbst ein so gutes Unternehmen schon haben, was so gut strukturiert ist, was gut aufgebaut ist, dass ich glaube, wenn ich die Zeit investiere, die dieser M&A-Prozess dauert, und das muss man sich im Klaren sein, das ist ja nicht nur der Verhandlungsprozess vorher, sondern eben auch der Integrationsprozess danach. Ne? Gerade im Share-Deal, da geht's los mit, wir hatten das ja gerade, Zulassung, ich muss mich als Geschäftsführerin dieses neuen Unternehmens ins Vermittlerregister eintragen lassen. Du glaubst nicht, wie viele Stunden meiner Arbeitszeit mich das gekostet hat. Du musst für die ganzen Banken, die ganzen Vollmachten und so weiter haben. Und dadurch, dass wir das nicht ständig machen, ist das halt kein Prozess, der bei uns nach Schema F läuft, sondern ich setze mich dann dahin und überlege mir, was müssen wir jetzt noch machen?
Ja, okay.
Also eine KI kann einem da helfen und zumindest mal eine To-Do-Liste erstellen. Aber mit den Bürgerbüros dieser Welt sprechen, da muss ich leider eben doch persönlich dann vorstellig werden. Und ich glaube, dass ich in der Zeit mein Unternehmen anders besser voranbringen kann.
Okay. Heißt aber sozusagen auch, dass ihr da ein bisschen in die Bereinigung geht. Also jetzt habt ihr den Bestand von dem übernommen. Was macht ihr mit den Kfz-Versicherungen?
Das läuft weiter, weil wir auch einfach sagen, das sind jetzt, also diese Kfz-Versicherungen sind von den Inhabern, von den Partnerinnen und Partner der Anwaltskanzleien, die bei uns versichert sind, das ist dann schon okay, ne? Weil man sagt, das ist eine Mischkalkulation, die dahinter steckt, und im Zweifel stellt er mir fünfmal im Jahr eine Frage zur Kfz-Versicherung und dafür weniger Fragen zur Vermögensschadenhaftpflicht, und das passt dann schon irgendwie im Gesamtkonzept. Aber ganz klar ist, neue direkte Privatkunden, die zu uns kommen und sagen, kannst du mal meine Kfz rechnen, dann ist das nicht so. Und man muss eben auch einfach schauen, es gibt natürlich in diesem Bereich der Privatversicherungen unglaublich viele Produkte am Markt. Mhm. Und jetzt kann ich mich hinsetzen und kann sagen, ich suche immer das aller günstigste, billigste Produkt für den Kunden raus. Solche Kunden sind das aber normalerweise nicht, ne? Der Anwalt, die Steuerberaterin, die sind im Zweifel froh, wenn man gewachsene Beziehungen zu den Versicherern hat und dann sagt, ich zahle lieber 30 Euro mehr im Jahr. Aber dafür weiß ich, ich habe ein gutes Konzept, es gibt eine gute Beziehung zum Versicherer und im Schadenfall funktioniert's.
Ja.
Von daher sind diese Kunden dann auch wieder, das klingt jetzt falsch, die sind okay, also mit denen kann man arbeiten. Und wir hatten jetzt auch schon den Fall, dass dann jemand gesagt hat, ja, aber ich habe hier nochmal bei Check24 gerechnet und da ist das und das aber günstiger. Dann sagen wir auch bitte dann viel Spaß bei Check24, dann geh da hin und mach es doch bitte da und mal gucken, ob wir uns nochmal wiedersehen, wenn du den ersten Schadenfall hattest und alleine machen musstest.
Ja. Vielleicht zu guter Letzt, es gibt ja so ein bisschen jetzt in Deutschland diese demografische Pyramide, Nachfolgethematik, also mehr Leute, die dann in die Unternehmensnachfolge gehen müssten, weil wir eben dieses Nachfolgeproblem haben. Wie sehr, würdest du sagen, betrifft das eure Makler oder die Versicherungsbranche so als Ganzes? Was erlebst du da?
Also wie bei allen Branchen betrifft uns das extrem. Wahrscheinlich noch extremer, weil Versicherungsmakler jetzt nicht, hatten wir ja schon, nicht unbedingt der Beruf ist, in den alle rein wollen und der den besten Ruf in Deutschland hat. Und es gibt da auch diverse Aktionen. Ich bin neben meiner Tätigkeit als Geschäftsführerin, hier bin ich auch Vorständin im Berufsverband bei uns. Und auch da haben wir verschiedene Aktionen, wie wir junge Leute davon überzeugen wollen, dass die Versicherungsbranche cool ist, dass der Job wirklich Spaß macht. Indem wir aber auch junge Maklerinnen und Makler dazu befähigen wollen, über das Einzelunternehmen hinaus zu wachsen. Also Mitarbeitende einzustellen. Ich bin jetzt im September wieder in Berlin auf so einer Tagung, wo ich zum Thema Führung dann was erzähle. Ne? Wie schaffe ich es, Mitarbeitende, wie verliere ich die Angst davor, Mitarbeitende einzustellen und warum Führung gar nicht so schlimm ist. Und da müssen wir auch ran. Da gibt es zwei Entwicklungen. Zum einen haben wir jetzt eben diese Investorenentwicklung bei uns gerade, die extreme Konsolidierung, die wirklich also sowas von Fahrt aufgenommen hat in den letzten Jahren, dass viele davor auch also Angst haben in der Versicherungsbranche. Die müssen wir aber auch haben, weil irgendjemand muss sich um die ganzen Kundinnen und Kunden kümmern. Also ich glaube, als Mensch, der in Deutschland jemanden haben will, der ihm im Versicherungsbereich berät, in 15 Jahren kann ich froh sein, wenn ich noch einen Versicherungsmakler, eine Versicherungsmaklerin finde, die Zeit für mich hat. Da wird sich der Markt extrem wandeln, weshalb der Beruf aber natürlich auch umso attraktiver wird, weil das für uns einfach, wir können uns unsere Kundinnen und Kunden aussuchen in ein paar Jahren.
Mhm.
Ich habe da ein Beispiel, eine Bekannte von mir, die ist im Bereich Kfz unterwegs. Also Spezial, den man nicht unbedingt haben möchte. Und dann auch noch im Bereich der ich sag mal, spezielleren Fahrzeuge. Also sie macht eben die Lamborghinis, Bugattis und so weiter dieser Welt. Sie macht Selbstfahrer, Vermietfahrzeuge. Alles, was normale Maklerinnen und Makler überhaupt nicht wollen. Ne? Weil es extrem aufwendig ist, schwierig zu zeichnen. Sie hat sich aber darauf spezialisiert, ist also super gut da drin. Und die hat eine Warteliste von Kundinnen und Kunden, die gerne bei ihr in die Betreuung wollen. Und die macht sie auch Mitte des Jahres eigentlich ziemlich dicht und sagt, wer jetzt nicht da ist, dem kann ich jetzt schon versprechen, dass der bis Dezember kein Angebot von mir kriegen wird. Und ich denke, dass sich das in diesen Spezialbereichen vielleicht nochmal stärker entwickeln wird. Und dann ist natürlich die Frage, wir müssen KI-Tools nutzen oder grundsätzlich Tools nutzen, um die Masse besser abzufrühstücken, um eben keine Zeit mehr damit zu verschwenden, Bankverbindungen weiterzuleiten an 15 verschiedene Versicherer, weil der Kunde eine neue Bankverbindung hat.
Mhm. Ja.
Sowas darf uns nicht mehr aufhalten, damit wir dann in der Beratung wirklich auch beraten können.
Ja, wenn du da jetzt drauf guckst, und das ist ja so ein bisschen der Blickwinkel des Podcast Bypreneur, also sozusagen auch für Menschen, die vielleicht sozusagen der zweite Karriere-Lebensweg, sage ich mal, kommen vielleicht aus einem Versicherungskonzern und ich spreche jetzt immer wieder mit Leuten, die vielleicht da eine Zeit lang wirklich ein Team geleitet haben, Budgets verantwortet haben, also wirklich irgendwie signifikant was erreicht haben. Und denen jetzt quasi in der Versicherungswelt die Selbstständigkeit schmackhaft zu machen. Was würdest du denen empfehlen? Was wäre eine gute Eintrittsbarriere? Wie könnten sie gut vorgehen, um da vielleicht jetzt die nächsten 10, 15 Jahre auch nochmal für sich ein attraktives Unternehmen aufzubauen?
glaube, jemand, der schon in der Versicherungsbranche ist, für den gibt es fast keine Eintrittshürde. Natürlich, so ein bisschen unternehmerisches Denken sollte schon da sein, wenn man das machen möchte. Und so ein bisschen auch, gerade wenn ich vielleicht eine GmbH übernehmen möchte, mal wissen, wie ich einen Jahresabschluss prüfe, den Steuerberater macht. Ne? So diese Sachen sollte man sich schon irgendwo aneignen. Aber letztlich ist der Markt gerade so groß und so voller Bestände und es gibt vor allem auch viele, von denen ich weiß, die händeringend Nachfolger suchen, die eben nicht an die großen Investoren verkaufen wollen, sondern die gerne ein Familienunternehmen bleiben wollen und eine externe Nachfolge suchen. Also vielleicht kein Familienunternehmen mehr, aber eben nicht die großen Fonds da reinholen wollen, sondern eher selbstständig bleiben wollen. Und das ist ja was, was wir auf jeden Fall fördern sollen, dass es das weiterhin auch gibt. Und da kann man mit Sicherheit, gerade zum Beispiel mit diesen Unternehmensberatern, die wir bei uns haben, oder einfach auch mal bei uns anfragen, also ne, wer sucht denn gerade einen Nachfolger und möchte nicht verkaufen? Und da habe ich ganz, ganz viele Gespräche, also nicht verkaufen an die Fonds, aber vielleicht an einen potenziellen Nachfolger verkaufen. Da gibt es auch tolle Stories bei uns, also die dann vielleicht mal 1-2 Jahre in dem Maklerhaus mitarbeiten, sich in der Zeit das überlegen können, ob sie es übernehmen wollen und dann ist das ja ein ziemlicher No-Brainer, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, die Umsätze kommen rein. Die Kunden werden immer mehr werden. Also ich kann das nur jedem empfehlen, das zu tun. Das ja. Lohnt sich.
Ja, okay. Also das ist ein starkes Plädoyer quasi am Ende. Weil ich glaube tatsächlich, dass uns das so ein bisschen als Volkswirtschaft gerade auch gut tut, wenn wir eine Lösung für die Nachfolgewelle quasi bekommen. Und der Eintrittszeitpunkt könnte eigentlich ja gar nicht besser ja. sein.
Ja, absolut. Also
tatsächlich viele Unternehmen, die zur Übernahme parat sind. Franziska, erstmal vielen Dank für so ein bisschen den Einblick in die Versicherungsbranche und auch so ein bisschen in dieses, es ist in eurem Fall ja quasi kein Buy-in-Build und ihr kauft sozusagen kontinuierlich zu, sondern so ein bisschen ihr guckt, dass ihr sehr stark euren Betrieb natürlich im Fokus behaltet. Aber das, was ich so ein bisschen mitnehme, ist eben, man verkauft nicht oder man kauft nicht einfach irgendwie den Bestand oder so, sondern es ist natürlich sozusagen sehr stark die Vertrauensverbindung zum Kunden, die quasi eigentlich übernommen wird. Und nicht nur quasi, es ist nicht nur anhand einer Bilanz absehbar und errechenbar, sondern die Beziehung zu den Kunden muss natürlich irgendwie sozusagen auch aufrechterhalten werden. Genau. Und genau, also ein bisschen an die Zuhörer gerichtet. Also wenn ihr gerade dabei seid und ihr habt Lust, ein Unternehmen zu kaufen und seid auf dem Weg, braucht noch sozusagen unternehmerische Begleitung. Wir haben eine Bypreneur Community an den Start gebracht. Also da wird ganz viel Wissen rund um das Unternehmerische sozusagen ausgetauscht. Da dürft ihr gerne bei uns auf der Seite einmal vorbeigucken. Franziska, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Wo findet man dich und wer sollte im besten Fall auf dich zukommen?
Am besten findet ihr mich eigentlich auf LinkedIn, Franziska Geusen. Das ist eigentlich, oder halt bei Google, so blöd das klingt, wer das noch nutzt. Da sind auch überall meine Kontaktdaten, ist also auch kein Geheimnis. Meine E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Website, wenn ihr mich da kontaktieren wollt. Wer sollte mich kontaktieren? Naja, also wer zum Beispiel Kinder hat, die gerne einen zukunftsträchtigen Job wollen und ein duales Studium in Hamburg im Bereich Wirtschaftsrecht suchen zum Beispiel oder in Lohne, das hatten wir ja vorhin schon, zwischen Osnabrück und Bremen, auch da bieten wir duale Studiengänge an.
Ja.
Genau, also das wirklich kann ich jedem nur empfehlen, in diese Branche reinzukommen. Das ist zukunftsfähig und das macht vor allem auch Spaß. Das macht vor allem auch bei uns im Unternehmen Spaß. Ja, wenn der ein oder andere Anwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer zugehört hat und noch eine tolle Begleitung in der Vermögensschadenhaftpflicht braucht, sage ich auch nicht nein. Ne? Aber das soll es jetzt auch schon gewesen sein zum Werbeblock. Kontaktiert mich gerne.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.